Also ich denke mal, die Labels, die jetzt noch nicht kapiert haben, dass jedes Teil, was auf dem Markt ist, ein zweites, drittes, viertes Leben hat, eben dieses Weiterverkaufen, Recyceln, das ist total wichtig. Und die Brands, die damit Schwierigkeiten haben, haben meiner Meinung nach ein großes Problem.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und ab sofort begleiten sie uns. Im Harper's Bazaar Podkalender. Immer neu an jedem ersten des Monats. Im März ist Veronika Heilbrunner zu Gast. Die Influencerin, internationale Stilikone und gebürtige Bayerin wird uns empfehlen, was wir hören, lesen oder sehen sollten, um das Klügste, Amüsanteste und Glücklichmachendste aus dem ersten Frühlingsmonat herauszuholen. Außerdem wird sie verraten, worauf es neuerdings ankommt bei Instagram-Posts oder dem Kauf von Kleidung. Wir sagen ein herzliches Servus Veronika im Harper's Bazaar Podkalender. Willkommen im Podkalender, liebe Veronika Heilbrunner.
Hallo, liebe Rebecca. Ich freue mich sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen.
Schön, dass du da bist. Meine allererste Frage, was verbindest du traditionell, also unabhängig von Business und Terminen, mit dem Monat März? Ist das ein guter Monat für dich, eine angenehme Assoziation?
März ist für mich ein total schöner Monat, weil es einfach der Beginn des Frühlings. Es wird wärmer. Wir brauchen keine Jacken mehr. Also es ist so, klingt so ein bisschen banal, aber es ist im Endeffekt, der Winter ist vorbei und wir können endlich wieder raus. Die Blumen wachsen, die Bäume sehen nicht mehr so trist aus. Kann aber doch nochmal schneien. Also es ist eigentlich eine schöne, gemischte Sache. Ich freue mich schon sehr auf den März.
Ja, es gibt ein Sprichwort über den März. Wenn der März als Löwe kommt, geht er als Lamm. Soll sagen, wenn der Monat stürmisch beginnt, endet er mild. Das nützt uns beiden nur dieses Jahr leider nicht viel in Berlin und Bayern, wo wir zwei leben. Da sieht es nämlich die nächsten Tage ziemlich ähnlich aus. Da soll die Temperatur erst rauf, dann wieder runtergehen. Ich weiß nicht, liegt bei dir auf dem Land, wo du gerade bist, in Bayern eigentlich noch Schnee?
Nee, der ganze Schnee ist total weggeschmolzen. Wir haben seit letzter Woche haben wir wirklich richtig sommerliche Temperaturen. Das Thermometer sagt zwar immer noch 0 Grad in der Nacht an, aber tagsüber die Sonne ist schon so warm, es ist richtig Frühling. Bei meinen Eltern im Garten sind Maiglöckchen und Krokusse. Also der Winter ist komplett vergessen.
Vielleicht zu deiner aktuellen Situation. Du bist verheiratet mit dem australischen Designer Justin O'Shea. Ihr habt einen kleinen Sohn, Walter oder Walter, ich weiß nicht, wie ihr ihn ausspricht. Und ihr habt vor ein paar Monaten ein Haus in Bayern bezogen, nachdem du lange in Berlin und dann in London gelebt hast. Und an diesem Umzug lasst ihr deine Follower regelmäßig teilnehmen. Es steht irgendwie im ulkigen Gegensatz zu dem, was man erwartet. Also nix Vitra Egg Chair oder Erkolampen, sondern im Gegenteil, es sieht ziemlich klassisch bayerisch und familienfreundlich bei euch aus. Zumindest auf Instagram. Ist das so?
Das ist definitiv so. Wir verstecken unsere Designteile nicht. Ich liebe das. Also erstmal ganz kurz am Anfang. Wir sind noch gar nicht verheiratet und wir sind verlobt. Wir haben es immer noch nicht geschafft zu heiraten. Wir sind wirklich gar nicht gut mit dem Papierkram. Das ist so eine feine rote Linie, die sich durch unser Leben zieht. Aber wir sind dran. Es wird irgendwann passieren. Ich sage aber auch ganz oft, das ist mein Mann, weil ich finde dieses Verlobter oder Fiancé in Englisch, ich finde, das klingt immer so schwierig. Und deswegen sage ich meistens immer Mann, deswegen denkt man das. Und Walter natürlich. Ich sage Walter, weil Justin sagt Walter. Ich erwische mich aber auch oft, dass ich auch Walter sage. Also ich bin leider nicht konsequent in der Sprache, obwohl ich das sein sollte. Und genau, wir sind im November hierher gezogen, zurück zu meinen Wurzeln quasi. Und das ist wirklich was, was ich mir heimlich immer erträumt habe, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so bald ist. Ich dachte eher so, wenn wir alt sind oder sowas in der Art. Aber jetzt hat es natürlich alles total Sinn gemacht. Und wir sind ja jetzt relativ viel umgezogen in der letzten Zeit. Eigentlich seit wir uns kennen, ziehen wir ständig um. Wir haben immer noch die Möbel von unserer ersten Wohnung gemeinsam, sogar noch Möbel von meiner alleinigen Wohnung. Wir sind wirklich wie so Nomaden, die immer alles einpacken und mitnehmen, sehr zum Unmut unserer Umzugsunternehmen und Helfer. Und dann machen wir wirklich unser Heim automatisch passend zur Umgebung. In England haben wir wirklich total dieses Countryside. Wir haben in der Nähe von Windsor gewohnt. Wir haben wirklich gefühlt, dass die Queen in der Nähe ist und haben ganz viel überall Tarte, also Karo. Und ich hatte wirklich nur noch Jackets an und kleine Loafers. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber wir passen uns gerne an. Und jetzt sind es wirklich, also mein Wunsch war, dass wir im Endeffekt ganz klassische Bauernmöbel finden. Und das war natürlich dementsprechend schwierig. Wir kamen hier an, es war schon Lockdown. Das heißt, keine Flohmärkte, keine gar nichts war offen. Noch nicht mal der Hardware-Store. Also wir haben dann wirklich angefangen, auf eBay Kleinanzeigen und über Freunde kleine Schätze zu finden, kleine und größere, und waren auch relativ erfolgreich bis jetzt, sind aber immer noch nicht ganz fertig. Und das sind quasi die Dinge, die jetzt dazu kamen. Und wahrscheinlich, wenn wir irgendwann wieder woanders wohnen, dann müssen die auch mit. Ganz klar, die gehören jetzt dazu.
Okay. Wer einen Garten hat, soll im März das alte Laub entfernen, dürre Äste kappen und Stauden zurückschneiden. Habt ihr denn auch einen Garten? Spielt das für euch eine Rolle? Verwirklicht ihr euch da irgendwie?
Ja. Ja. Absolut. Sehr guter Punkt. Ich habe keinen grünen Daumen leider. Ich hoffe, er kommt jetzt. Wir hatten schon vorher einmal einen Garten, als wir in England wohnten, waren wir sehr viel unterwegs und hatten nicht so viel Zeit, um uns um den Garten zu kümmern. Jetzt sieht das natürlich ganz anders aus. Wir haben einen riesigen Garten. Der braucht auch wirklich eine Generalüberholung, weil dieses Haus, in dem wir wohnen, das wurde 5 Jahre lang renoviert. Das ist ein ganz altes Bauernhaus von 1600. Und in der Zeit hat der Garten einfach gemacht, was er wollte.
Klingt auf jeden Fall nach vielen schönen Instagram-Posts. Gleich am 1. März, Veronika, gibt's mal wieder einen sogenannten Welttag, die es ja gefühlt seit ein paar Jahren im Überfluss gibt. Checkt das eigentlich jemand? Sind die jedes Jahr gleich? Egal. Dieser hier jedenfalls lautet der Welttag des Kompliments. Hast du gerade eines zur Hand, über das du dich in letzter Zeit sehr gefreut hast?
Ein Kompliment.
Wenn nicht, haben wir ein paar. Ich kann dir sagen, oder ja, ich kann dich daran erinnern, das Handelsblatt hat dich als Vorbild für junge Frauen bezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung hat dich so beschrieben. Ein Kurzschluss aus Schönheit, Sex, High Fashion, Glamour und Business.
Wow.
Die klassische Mode- und Frauenpresse feiert dich sowieso rauf und runter. Was ja nicht schlecht ist für eine, die seit Jahren über die eigene Karriere als Influencerin sagt, das geht bestimmt nicht mehr ewig gut. Hat sich denn dein Leben als Influencerin in den letzten Jahren gewandelt? Also war vor 2 Jahren irgendetwas wichtig, das heute schon keine Rolle mehr spielt?
Es hat sich wirklich im Moment monatlich geändert. Einerseits durch die Geburt meines Sohnes Walter und dann natürlich Covid-19 hat alles nochmal komplett umgedreht. Ich habe ganz viel Neues gelernt und auch gemerkt, dass viele Sachen gar nicht so wichtig sind und dass man auch andere Sachen, naja, man muss den Mut haben, sich mit der Zeit zu bewegen und sich zu verändern und Neues dazu zu lernen und auch einfach das nächste Hobby wieder so wichtig zu nehmen, dass es vielleicht auch wieder ein neuer Job werden kann.
Wie Gärten.
Genau, wie Gärten, genau, wer weiß.
Ab 50.000 Followern. Kann man davon leben? Das hat mal ein Kollege von dir über das Influencen gesagt. Bei wie vielen bist du denn heute?
Heute bin ich, vorher habe ich 226.000, habe ich gesehen, habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Ich wachse relativ langsam, aber stetig nach oben. Ich habe aber auch wirklich einfach kein Konzept. Ich habe mir jahrelang darüber den Kopf zerbrochen, was denn mein Konzept sein könnte. Und ich muss doch jetzt endlich mal einen Plan aufstellen, wann ich was poste und ein bisschen im Voraus denken. Und habe auch das im letzten Jahr endlich mir selber gesagt, dass das totaler Quatsch ist. Es heißt auch Instant, also Instagram. Und mein Konzept ist eben genauso, wie ich bin. Und ich poste dann das, was ich fühle und mache das genauso, wie es mir einfach gerade in den Kopf kommt. Das klingt natürlich für manche ein bisschen unprofessionell, aber so sehe ich es nicht als Arbeit an, sondern wirklich als mein Hobby und es macht mir Spaß. Und so zeige ich quasi mein Leben und auch, was ich gerade fühle. Manchmal poste ich 4-mal am Tag was und manchmal poste ich eben 3 Tage nichts. Und ich finde, so soll das auch sein. Hm.
Nun, wenn man professionell Influencer ist, wird man bezahlt von verschiedenen Werbepartnern. Auch wenn das jetzt ein bisschen missverständlich klingt, aber wie viele verschiedene Partnerschaften hast du gerade gleichzeitig? Schrecklich. Aber man nennt es sogar, es sind Partnerschaften.
Ja, es gibt verschiedene Arten von Verträgen. Ich arbeite auch im Moment mehr als Model als Influencer. Also es ist so ein Ding, dass natürlich immer mehr Firmen gerne, wenn sie ein Model buchen, gerne hätten, dass ein Social Media Following da ist, weil das einfach eine schöne Geschichte, die Sinn macht, ergibt. Man hat den Output auf beiden Seiten. Die Firmen können auf ihren eigenen Channels posten und ich mache dann auch noch was dazu, behind the scenes oder eine extra Info. Das ist einfach eine schöne 360-Grad-Geschichte. Und ich habe längere Partnerschaften, wie du das eben gesagt hast, Verträge habe ich im Moment nur mit einer Firma.
Welche ist das?
Das ist Dior Beauty. Mhm. Gestartet haben wir das im Dezember und da bin ich auch sehr glücklich darüber. Das ist mein erster Beauty-Vertrag auch. Und ich komme ja aus der Mode, ich kenne mich in Beauty nicht so aus. Ich habe das Ganze auch immer so ein bisschen von der Ferne beobachtet und mich da auch nie so in diesen Pool getraut, weil ich mir dachte, das ist eben nicht mein Fachgebiet. Aber das ist in diesem Fall gar nicht gewollt. Das ist gar nicht, ich erzähle quasi das, was ich benutze und ich finde, es macht in dem Fall Sinn, weil ich jetzt dieses Jahr 40 werde im April und das immer mehr ein Thema natürlich wird für mich persönlich und ich werde es auch sehr, sehr, sehr viel gefragt auf meinen Kanälen, was denn ich für Produkte benutze und wie ich denn damit umgehe und was man denn alles machen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Das ist sowieso eine schwierige Frage, weil ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mit 20-Jährigen mithalten möchte. Ich bin total glücklich über jedes Jahr, dass ich älter werde. Vielleicht spielt es aber auch rein. Und das ist natürlich was mich beschäftigt und ich viel mitbekomme. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass das ein tolles Thema ist und dass ich dem Ganzen mehr Raum geben möchte und bin deswegen sehr glücklich, dass ich auch einen Partner habe, mit dem ich das mehr thematisieren kann. Und ansonsten alle Partnerschaften, das sind natürlich, ich arbeite mit vielen Firmen immer wieder. Das ist mir generell wichtig, dass ich nicht diese One-Offs einmal einen Post und dann nie wieder. Also es ist eigentlich fast alles Firmen, mit denen ich einen langen Kontakt habe, die ich super gerne mag. Da kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Ich habe jetzt nicht endlos viele verschiedene, sondern eher einen kleinen Pool, sagen wir mal 10, über die Hand gepeilt. Und da kommt immer wieder was. Und das ist einfach ein schönes Geben und Nehmen. Ich mache auch oft einfach so Sachen. Ich berichte über Kollektionen einfach so und dann kommt wieder ein Auftrag. Dann mache ich ein Event oder irgendwelche speziellen Posts über spezielle Produkte, die gefeatured werden sollen und so weiter. So finde ich das eigentlich eine schöne Sache, eine runde Sache und authentisch. Und ja, das ist ja im Endeffekt das Allerwichtigste. So hält man sich lange.
Ja. Cupcakes, Eiffelturm und Welpen klicken immer, hieß es eine Zeit lang. Ist ja aber in Zeiten der Pandemie schlecht, wenn man nicht gerade Hunde in Frankreich züchtet. Was ist denn in Corona-Zeiten wichtig, damit Posts geklickt werden? Hast du da irgendeine Systematik identifiziert?
Was ich relativ interessant finde und auch so ein bisschen mit einem schmunzelnden Auge beobachte, ist ein generelles Thema Self-Care. Das ist natürlich ein total wichtiges Thema, aber es ist natürlich auch oft so, dass, ja, wie eben der Welpe oder der Avocado-Toast, dass irgendein total schönes Bild gepostet wird, wo, weiß ich nicht, eine Speckfalte zu viel ist oder eine Falte am Auge und dann wird darüber geredet, dass man sich trotzdem liebt, trotz all seiner Fehler und das auch gerne seinen Followern zeigen möchte. Und ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es natürlich eine total tolle Sache und eine total wichtige Sache, sowas zu sagen und zu zeigen. Andererseits ist es natürlich auch genau sowas wie eben einen Eiffelturm zu zeigen. Dieses Tool wird auch mit Kalkül verwendet natürlich, eben um dadurch Sympathie zu bekommen. Und mehr Engagement. Engagement ist ja natürlich das Allerwichtigste auf Social Media. Ich habe jetzt auch gehört, dass auf Instagram, das ist ja immer noch im Endeffekt die wichtigste App gerade, auf diesem Markt, TikTok ist zwar im Kommen, aber definitiv noch lange nicht da. Das Wichtigste auf Instagram ist jetzt seit neuestem nicht mehr der Like und nicht mehr die Comments, sondern gespeichert und Sharing. Das heißt, im Endeffekt solltest du jetzt, Rebecca, darauf anlegen, wenn du was postest,
ja,
dass ganz viele deiner Follower diesen Post speichern und oder dann auf ihren eigenen Kanälen zeigen.
Wie kommt es dazu, dass das plötzlich entscheidender ist als ein Like? Wer bestimmt das und warum?
Tja, also ich denke mal, das entscheidet Instagram. Die haben bestimmt ihre eigene Agenda, die ich natürlich nicht kenne. Ich finde, es geht aber natürlich in die Richtung, dass man das darauf anlegt, einen Post wertvoller zu machen. Es ist nicht mehr, hallo, hier ist ein Selfie, so sehe ich heute aus und das ist mein neuer Ohrring. Wobei, das würde man sich vielleicht auch speichern, weil man sich denkt, ich möchte den Ohrring und speichere ich mir und dann gehe ich in den Laden und zeige das. Es fördert natürlich, dass man in seinen Posts mehr darauf achtet, dass man wirkliche Info preisgibt, dass man auch in den quasi im Text unter dem Bild, dass man Tipps gibt, Links gibt, irgendwelche Sachen sagt, die merkenswert sind, dass man auch schon in seinem Post mehr interagiert mit anderen, die das dann wiederum auch weiter posten. Quasi, wenn ich quasi einen Post mache, wo ich über viele andere Personen spreche oder Dinge, dann ist es ja schon automatisch, dass die das dann auch sharen. Im Endeffekt kreiert man mit diesen zwei Tools mehr miteinander auf der App als mit einem bloßen Like. Weil ein Like ist ja einfach, dann siehst du was, likest, ist fertig. Es ist very instant, was ja die App am Anfang natürlich war. Und jetzt, ja, ich denke mal, spielt darauf an mehr Inhalt.
Nachhaltigkeit, ja. Wir rechnen ja, liebe Veronika, noch nach dem alten römischen Kalender. Und der Name März geht zurück auf den Kriegsgott, den römischen Mars. Im März nämlich brachten die Heerführer ihre Soldaten wieder auf Kurs, die sich nach dem Winter in alle Winde verstreut hatten. Und ist doch auch ein bisschen so wie in der Mode. Da konzentriert sich auch gerade wieder alles um Mailand und Paris, so es denn eben geht. Ja, die schauen in Paris beispielsweise, angesetzt auf den 1. bis 9. März. Wie finden die denn eigentlich dieses Jahr statt?
Dieses Jahr findet alles digital statt. Es gibt immer noch einen offiziellen Kalender, wobei nicht mehr alle Brands sich an diesen Kalender halten. Viele sind schon ausgebrochen. Und dann bekommt man Einladungen nach Hause. Die Fashion Week kommt quasi zu dir nach Hause. Und dann gibt es die Premiere zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag, eben am Termin der Show, gucken idealerweise alle Eingeladenen gleichzeitig die Show an, digital. Man muss aber auch ein bisschen haushalten. Also ich muss sagen, ich gucke mir viel weniger an, seit wir quasi digital sind, weil es einfach ein totaler Overload ist und weil ich auch selber persönlich, also es ist total traurig, aber man hat generell weniger Interesse, sich die Dinge digital auf einem Bildschirm anzugucken. Man wählt noch härter aus, was ist denn jetzt wirklich wichtig für mich? Und dann kommt ja noch dazu, und das ist natürlich das Allerschlimmste quasi für die ganze Modewelt, da wir ja alle jetzt seit fast einem Jahr zu Hause sitzen, mit kurzer Unterbrechung letzten Sommers. Und wir brauchen ja gar nicht so viele neue Sachen. Für was denn?
Keiner wird sie sehen oder nur digital, ja.
Dann ist natürlich Social Media wieder ein toller Output, weil dann kannst du deine Sachen zeigen. Aber in der wirklichen Welt, wer hat dafür Zeit? Wer hat dafür die Energie? Man hat so viel zu tun. Man ist zu Hause mit, wenn man Kinder hat, hat man Homeschooling oder einfach nur Beschäftigung den ganzen Tag, muss aber seinen eigenen Job auch noch irgendwie unterbringen. Also es ist einfach gerade nicht so wichtig.
Ja. Diesen Monat startet die neue Serie Hausboot mit Olli Schulz und Finn Kliemann auf Netflix. Das ist eine Miniserie oder auch Mini-Dokumentation darüber, wie die beiden, Comedian der eine, Musiker und Influencer der andere, sich ein neues, hoffentlich zukunftssicheres Geschäftsmodell aufbauen, indem sie ein altes Hausboot auf Vordermann sandstrahlen und streichen und einrichten, um es an Veranstalter und Musiker zu vermieten, wenn das denn mal wieder geht. Hast du sowas auch? Einen handfesten Plan B?
Boah, jetzt hast du mich echt kalt erwischt. Nein, habe ich nicht. Ich lebe ja in einer Traumwelt permanent. Und mein Plan B, der aber völlig absurd ist, ist, ich werde Reitprofi. Ich bin gerade dabei, mir ein Pferd zu kaufen. Ich wollte das eigentlich schon letztes Jahr, habe es dann aber nochmal verschoben, als wir entschieden haben, umzuziehen. Ich wollte nicht auch noch ein armes Pferd umziehen. Ich glaube, das ist ein bisschen hart. Und habe auch schon einen Reitstall gefunden. Jetzt muss ich das Pferd unbedingt besuchen und zu gucken, ob wir auch zusammenpassen in echt, weil ich es natürlich bis jetzt nur digital angeguckt habe. Und ein eigenes Pferd heißt natürlich, sich jeden Tag darum kümmern. Und mein totaler Traum ist, irgendwann mal nur noch was mit Pferden zu machen.
Mhm. Okay.
Wie ich da hinkomme, weiß ich nicht.
Für Jockey ist wahrscheinlich ein bisschen spät und du bist auch ein bisschen zu groß eigentlich, oder?
Jockey ist definitiv, es sei denn Trabrennen, habe ich letztens gehört, dass bei Trabrennen das Gewicht überhaupt keine Rolle spielt. Es ist sogar, wenn du zu leicht bist, ein bisschen blöd. Aber Trabrennen sind so total out. Also die passieren fast überhaupt nicht mehr. Deswegen auch nicht wirklich eine gute
Zukunft. Kein Plan B. Nein, nicht handfest.
Nee, aber im Endeffekt, es gibt sehr viele Ideen, die mir im Kopf rumschwirren, an denen ich auch arbeite, aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten, weil die sind wirklich noch total in den Kinderschuhen und es geht in alle möglichen Richtungen. Was mich aber sehr stark beschäftigt, ist natürlich generell die Natur der Mode, immer alles neu, diese Überproduktion und generell ist es ja einfach eine Industrie, die nicht gut für die Umwelt ist und einfach keinen Sinn macht. Und was ich auch mit Erschrecken, aber auch mit Begeisterung beobachte, ist, dass die jüngeren Generationen viel mehr darüber nachdenken, was sie eigentlich tun. Und das finde ich total toll, weil in meiner Generation ist das, also gar nichts gegen meine Generation, aber da ist es einfach nicht der Fall. Wir sind nicht so aufgewachsen. Bei uns war immer, wir brauchen noch was Neues. Ich bin so langweilig, dann kaufe ich mir einen neuen Look und dann ist alles wieder super. Also dieses schnelle Abhilfe, aber im Endeffekt wilder Konsum. Und das beschäftigt mich natürlich sehr stark, weil ich natürlich mittendrin stecke. Ich denke, da gibt es aber tolle Möglichkeiten, die auch mein nächstes Standbein sein können.
Okay, geheimnisvoll. Dann kommen wir vielleicht noch zu ein paar Punkten, die neu im März sind dieses Jahr. Es gibt Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Es gibt neue Energieeffizienz-Label für Elektrogeräte. Also statt einem immer etwas kryptischen A+ oder A+++, was bisher drauf stand, stehen dann da jetzt neuerdings Güteklassen von A bis G. Und wer einen Personalausweis beantragt, muss 2 Fingerabdrücke abgeben. Ist da irgendwas für dich akut? Also hast du Verwandtschaft in Baden-Württemberg oder brauchst du mal eine neue Waschmaschine oder einen neuen Pass?
Verwandtschaft? Nein, in Baden-Württemberg. Waschmaschine haben wir gerade gekauft, da war ich völlig überfordert. Das finde ich eine total super Idee, dass man hier ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Transparenz sorgt, weil ich wollte natürlich auch eine, die ja Wasser spart, Energie spart und ich habe mich wirklich überhaupt nicht ausgekannt und habe es auch nicht so richtig verstanden. Ich habe dann, glaube ich, eine mit A++ oder sowas in der Art.
Das ist, glaube ich, gut.
Ja. Also das ist wirklich generell, wie gesagt, gut. Dass, und Justin muss jetzt seine Fingerabdrücke abgeben, damit er hier für seine, wie nennt man das, Aufenthalt. Also da bin ich gerade auch stark am Werken. Und das ist wirklich ganz schön kompliziert alles. Und jetzt darf man nicht vergessen, er hat das Glück, eben mich zu haben, die Deutsch spricht und alles für ihn erledigt, weil er spricht fast kein Deutsch. Und das finde ich ganz schön heftig. Ich habe keine Ahnung, wie andere, wie Familien das hinkriegen. Dieser Papierkrieg ist wirklich richtig heftig. Da könnte man definitiv einiges besser machen. Aber es ist natürlich ein wahnsinns Riesenapparat, ganz klar.
Ja. Am 19. März soll dann übrigens auch Lana Del Rey's neues Album erscheinen. Chemtrails Over the Country Club heißt das. Ist das was für dich, Lana Del Rey, oder hörst du momentan etwas ganz anderes, das du uns jetzt ans Herz legen kannst? Ist Musik überhaupt dein Ding?
Ja, natürlich. Lana Del Rey mag ich auch total gerne. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre fast immer, was wir hier im Haus hören, ist Radio, und zwar eine Radiostation aus Melbourne.
Internetradio, ja.
Ja, Internetradio, das ist so der Kompromiss, den wir hier haben. Wir leben in Bayern, hören australisches Radio.
Und wie heißt der Sender? Wo finden wir den?
Oh Gott. Den stellt immer Justin ein, so super informiert. Werde ich nachliefern.
Kriegen wir in den Shownotes, werden wir es alles schön präsentieren.
Aber was ich eigentlich wirklich die ganze Zeit anhöre, sind Podcasts.
Mhm.
Ich bin wirklich total von Musik abgekommen, muss ich sagen, was eigentlich eine traurige Sache ist. Aber ich höre in jeder Minute, in der ich irgendwelche Hausarbeiten erledige, zum Beispiel draußen rächen oder abspüle, unsere Geschirrspülmaschine geht immer noch nicht.
Oder deine neue Waschmaschine füttern.
Genau. oder spazieren gehe, was ich leider viel zu selten mache, Autofahrer höre ich Podcasts. Ich liebe das, ich habe das wirklich total für mich entdeckt. Ich bin auch hier ein totaler Spätzünder. Eigentlich habe ich in England angefangen, auf meinem englischen Handy Dan Snow's History Podcast anzuhören und fand es total spannend. Die Geschichte hat mich schon immer total interessiert und das ist einfacher verpackt und man kann wahnsinnig viele Informationen aufnehmen, ohne ruhige Zeit zu brauchen, um sich hinzusetzen und ein Buch lesen. Und jetzt im Moment bin jetzt fertig mit den, das ist wahrscheinlich total alter Tobak für unsere Zuhörer hier, aber ich habe alles von der Zeit angehört, die ganzen Verbrechenspodcasts, die sind großartig und jetzt natürlich auch Zeitgeschehen und News. Also ich finde das wirklich eine super Sache für eine Person wie ich, die so wenig Zeit hat, sich kurz mal hinzusetzen und die Zeitung zu blättern. Die liegt zwar immer neben meinem Kaffee, aber ganz selten nur habe ich die Chance, sie wirklich durchzulesen. Es ist wirklich eine tolle Sache. Und habe angefangen, endlich auch Goop-Podcasts anzuhören. Und das finde ich wirklich richtig spannend. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Da lernt man wirklich ganz großartige Sachen. Die sind natürlich auf Englisch. Und natürlich dein Podcast, ganz wichtig.
Ja, natürlich.
Der ist natürlich ganz weit vorne.
Hast du mal den Film Der Blade Runner von Ridley Scott gesehen?
Ja.
Der basiert ja auf einem Buch von Philip K. Dick. Träumen Androiden von elektrischen Schafen hieß das. Das stammt aus dem Jahr 1968 und darin ist nach dem Atomkrieg der Großteil der Menschen auf den Mars ausgewandert. Und Androiden und Menschen sind eigentlich nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Vor allem aber spielt er im Jahr 2021, also dieses Jahr.
Oh mein Gott.
So ist darin aber vor allem auch die Botschaft enthalten, dass vieles anders kommt, als der Mensch es sich vorstellen kann. Ist das beunruhigend für dich oder liegt darin auch eine gewisse Entspannung?
Für mich persönlich ist es interessant, aber seit ich ein Kind habe, finde ich es unglaublich beunruhigend. Jede Veränderung erschreckt mich total. Deswegen ist es natürlich auch umso wichtiger, sich darum zu kümmern, wie es hier weitergeht, was passiert mit unserer Umwelt, mit den Tieren, mit der Luft, mit dem Wasser, was für Medikamente schlucken wir eigentlich die ganze Zeit, all diese Sachen, die ja alle im Kleineren mit dem Größeren zu tun haben.
Ja.
Ja.
Wie weit planst du denn überhaupt nach einem Jahr wie dem vergangenen, nach einem total unberechenbaren und unberechneten Jahr, überhaupt noch in die Zukunft?
Ehrlich gesagt gar nicht. Das Einzige, was wirklich in meiner Planung ist, ich habe im Herbst angefangen mit Women for Women, einer ganz tollen Organisation zu arbeiten, die jetzt auch in Deutschland Fuß fasst und immer größer wird. Und wir planen einen neuen, also das ist im Endeffekt das Hauptding, was ich mit dieser Organisation mache, einen Pop-Up-Sale. In England ging das los. Meine Freundin Alex Eagle hat das mit Women for Women initiiert. Das ist eine ganz tolle Sache. Damals war es einfach wirklich ein Flohmarkt und jeder bringt mit, was er nicht mehr braucht. Und quasi man kauft sich gegenseitig die Dinge ab. Und es ist natürlich eine schöne soziale Sache, kann natürlich auch seit letzten Jahren nicht mehr in echt stattfinden und findet jetzt online statt über eine Auktionsplattform, eine ganz tolle.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ein bisschen wie eBay Live, nur dass es gerade nicht live stattfinden kann. Ja.
Genau, das hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe gestartet, eben den ersten Sale für Deutschland haben wir am 31. Oktober gemacht und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach. Also ich hätte gar nicht mit so viel positiver Resonanz auch gerechnet. Ich habe wirklich einfach so blind in meinen Freundeskreis reingefragt und auch einfach Frauen, die ich total toll finde oder Vorbilder für mich sind oder wo ich mir dachte, die haben sicher totale Schätze im Kleiderschrank. Und jeder war begeistert, jeder hat mitgemacht. Und das ist wirklich so eine tolle Sache, dass man sich, wenn man sich gegenseitig, wie schön man und wie einfach man sich gegenseitig helfen kann und wie viel Spaß das macht und wie viel positive Energie das Ganze freisetzt und alle sind am Ende dabei und jeder hat was davon.
Außer den Labels natürlich. Sehen die das nicht oder wie sehen die das?
Also ich denke mal, die Labels, die jetzt noch nicht kapiert haben, dass jedes Teil, was auf dem Markt ist, ein zweites, drittes, viertes Leben hat, eben dieses Weiterverkaufen, Recyceln, wieder aus dem Keller holen, wieder aktivieren, an jemand anderen gehen. Das ist super, super wichtig. Das ist zukunftsweisend. Macht auch total viel Spaß. Vintage-Shopping mag ja jeder, also mag zumindest in meiner Generation viele und die Jüngeren mögen es immer mehr. Das ist total wichtig. Und die Brands, die damit Schwierigkeiten haben, haben meiner Meinung nach ein großes Problem. Das kann man ehrlich gesagt nicht ersticken und sollte man auch nicht. Und es gibt auch dem Brand an sich einen ganz anderen Wert. Wenn du als Label beliebt bist auf so einem Second-Season-Vintage-Markt, dann hast du es wirklich geschafft, dann bist du wer. Es ist eher so das Ding, wenn keiner deine alten Sachen möchte, also es ist jetzt so salopp gesagt, dann ist da ein Problem.
Mhm. Dann will auch keiner deine neuen.
Genau. Nee, es ist eine total schöne Sache. Es machen total viele Brands mit und alle unterstützen sich. Und Britta Fernandes-Schmidt, die Gründerin von Woman for Woman UK und jetzt auch von Deutschland, hat ein Buch geschrieben, das heißt Fierce to Fierce. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine total positive, total tolle Frau. Wenn man mit ihr 10 Minuten spricht, möchte man sofort alles machen, was sie sagt.
Oh, gefährlich. Wir danken dir sehr für dieses Gespräch und wünschen dir und uns und überhaupt allen anderen einen schönen März.
Das wünschen wir allen, absolut. Einen wunderschönen März dir auch, Rebecca. Und ich hoffe, ich sehe dich ganz bald wieder.
Das war Veronika Heilbrunner in der Märzfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr noch einmal nachlesen in den Shownotes. Der Podkalender ab dem 1. März bei harpersbazaar.de auf Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.